Dr. Katharina Sandner ist unsere jüngste ärztliche Direktorin an unserem ältesten Standort, dem Ursprung des Lanser Hofkonzepts in Lanz. Selbst in Lanz aufgewachsen, hat Dr. Sandner schon während des Medizinstudiums im Lanser Hof den Nachtdienst und vor 12 Jahren dann die medizinische Leitung übernommen. Im Gespräch mit Dr. Harisch, CEO der Lanser Hof Group, geht es heute um die individuell durchgeführte und gesamtheitlich ausgewertete Diagnostik und die darauf basierenden Maßnahmen. Welche Werte sollten wie oft gecheckt werden? Welche Rolle spielen die Darmgesundheit, die Leber und die Mitochondrien? Und wie können besondere Anwendungen wie Blutwäsche oder bestimmte Supplementierungen unsere Gesundheit verbessern? Das und mehr erfahren Sie in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanser Hof.
Der Lanser Hof Longevity Podcast Forever Young. Heute freuen wir uns über die Chefärztin Dr. Katharina Sandner, unseres Urhauses, unserer Wurzel des Lanser Hofs in Lanz. Katharina, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Katharina, wie kam es dazu, dass du Ärztin wurdest? Ich weiß ja, dass du im Lanser Hof schwimmen lerntest, weil du in unmittelbarer Nähe aufgewachsen bist. Aber wann ist der Gedanke in dir gereift, Ärztin zu werden?
Das wird dich jetzt überraschen. Das war relativ spät. Mein eigentliches Interesse war eher dem Design, der Architektur eigentlich zugewandt. Aber ich bin in eine naturwissenschaftliche Schule gegangen, habe also immer Biologie, Physik, Chemie gelernt. Also nach dem Abitur habe ich mir überlegt, Industrial Design zu studieren, hätte dafür die Heimat verlassen müssen und war zu dem Zeitpunkt nicht bereit und habe mir wirklich überlegt, was kann man denn in Innsbruck studieren, was wäre ein gutes Studium. Und meine Cousine, 4 Jahre älter, hat zu dem Zeitpunkt Medizin studiert und die war auch immer ein bisschen ein Vorbild für mich. Und ja, dann ist praktisch dieser Gedanke recht kurzfristig gereift und ich habe mir wirklich innerhalb von einem Nachmittag überlegt, ich studiere Medizin und das habe ich fertig gemacht.
Ja, wie ist es so, wenn man direkt neben den Lanserhof aufwächst? Ich meine, das sind ja gerade mal 2, 3 Häuser weiter.
Ja.
Wie war da der Einfluss? Hast du da überlegt, oh, da ist der Lanserhof, das wäre doch interessant oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Zu dem Zeitpunkt hat es noch keine Rolle gespielt, wobei meine Eltern zum damaligen Zeitpunkt ambulante Kuren im Lanser Hof durchgeführt haben. Also ich bin mit dem Kurgedanken aufgewachsen. Das war immer ein Thema bei uns im Haus. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich da noch überhaupt nicht an den Lanser Hof gedacht. Das ist erst während dem Studium dann gekommen. Ja.
Und wenn man so Medizin studiert, in Innsbruck hast du ja studiert, gibt es da schon zu Beginn eine Überlegung, in welche Richtung man sich weiterentwickelt, ob jemand Zahnarzt wird oder in die Psychologie geht oder in die Onkologie geht oder in die Allgemeinmedizin? Gab es da schon am Beginn Ideen dazu?
Ja, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und das Fach, das ich gerade gelernt habe, wo ich gerade formuliert habe, das war dann immer sehr spannend und hat mir gefallen. Und für mich war die Umgebung sehr wichtig. Das heißt, das Umfeld der Kolleginnen, da wo ich einfach mitarbeiten habe können, das hat mich begeistert. Und es ist dann erst, nach dem ersten, zweiten Abschnitt ein Gedanke gereift, wo ich gewusst habe, die Ganzheitsmedizin ist mein Thema. Es haben mich natürlich andere Fächer auch interessiert, wie zum Beispiel die Chirurgie, wobei man sich in dem Alter dann schon überlegt, auch ja, was ist umsetzbar mit Familie und der weiteren Lebensführung. Dadurch, dass ich Kontakte gehabt habe dann zu Ganzheitsmedizinern, die auch als meine Mentoren bezeichnen würde, bin ich dann immer mehr in diese Allgemeinmedizin, Ganzheitsmedizin, gerutscht und habe da meine Leidenschaft entdeckt.
Und dann kam der Lanser Hof ins Spiel. Ich glaube, du hast ja schon praktiziert dort.
Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt die Nachtdienste im Lanzerhof gemacht. Das heißt, ich war mehr für die Rezeption zuständig und für Kurkrisen und sage ich das Händehalten der Patienten in der Nacht, wenn sie was gebraucht haben. Aber selbst zu dem Zeitpunkt war es noch gar keine Option, weil der klassische Weg ja eines Mediziners zuerst immer im, sage ich, nach der Ausbildung fast in einem Krankenhaus ist. Und ich war dann auch nach der Ausbildung immer noch mit meinen Gedanken da eher in die Selbstständigkeit zu gehen. Und es war dann ein ganz glücklicher Zufall, der mich wieder zum Lanzerhof zurückgeführt hat. Und das war dann ja für mich ganz klar, dass das meine Zukunft ist.
Ja, und wann war das? Wie lange bist du jetzt dabei?
Das war gleich nach dem Enden des Turnus, also nach der wie die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin fertig gemacht habe, war das im Anfang 2012.
Also das sind schon 12 Jahre jetzt, aber als du begonnen hattest, konntest du dir vorstellen, dass du dann eines Tages als jüngste ärztliche Direktorin des Lanzerhofs tätig wirst?
Es war vielleicht immer ein Hintergedanke, dass es dann tatsächlich so schnell geht. Mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Die Chance, die ich da bekommen habe und sage ich in das Team, in die Medizin da hineinzuwachsen, ja, von dem, das ist ein Lebenstraum, der wahr geworden ist, ja.
Jetzt bist du ja besonders innovativ. Du denkst über Neuerungen nach zum Thema Blut. Stichwort Anführungszeichen gemeinhin als Blutwäsche bezeichnet, mit allen diesen Problemen, die da aktuell noch behördlich damit verbunden sind. Aber wenn wir jetzt auf das Blut zu sprechen kommen, wie wichtig ist der Indikator Blut, Blutwerte in der präventiven Medizin? Welche neuen Erkenntnisse kann man daraus gewinnen? Und wie oft macht es denn überhaupt Sinn, das Blut analysieren zu lassen?
Das hängt natürlich stark davon ab, mit welchen Beschwerden die Patienten kommen. Ja, jetzt rein präventiv gesehen, macht man mal so ein klassisches Vorsorgelabor, wie man es auch von Vorsorgeuntersuchungen kennt. Und abhängig davon, was da rauskommt, kann man dann noch weiter in die Tiefe schauen. Die meisten Menschen möchten einfach wissen, wie schaut's mit dem Speicherstatus zum Beispiel von Vitaminen und Mineralstoffen aus? Ja, wie ist die hormonelle Balance, Stressfaktoren? Also das sind zum Beispiel Zusatzanalysen, die wir nicht nur aus dem Blut machen, sondern auch aus dem Speichel zum Beispiel oder aus Harnproben. Und da ergibt sich dann ein schönes Gesamtbild in Richtung Prävention. Das heißt, wo gibt es schon Veränderungen, ohne dass sich der Patient krank fühlt? Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir haben, das schon davor zu sehen. Und deshalb haben da diese Analysen eine ganz besondere Bedeutung.
Aber wie oft soll man das jetzt im Jahr andenken? Reicht es einmal im Jahr, so das Anführungszeichen große Blutbild? Oder soll das häufiger passieren? Oder sind Werte, die man mehr beobachten sollte und häufiger analysieren sollte?
Ja, also einmal im Jahr, denke ich, ist sicher das Minimum, das man machen muss. Und man muss sich dann vorstellen, wenn man darauf reagiert. Das heißt, ich finde ja, wer sucht, der findet. Ja, also ein Vitaminmangel, den werde ich dann in irgendeiner Form beheben, sei es jetzt mit Ernährungsberatung oder mit einer gezielten Supplementierung. Und natürlich muss ich dann auch aus rein forensischen Gründen einmal nachschauen, was passiert denn da? Ja, und ich arbeite ganz gerne in so 3-Monats-Schritten. Ja, also wenn ich mal was begonnen habe, ja, dann mache ich eine große Analyse und nach 3 Monaten schaue ich dann die Werte, die aus der Reihe getanzt sind oder die ich jetzt gezielt behandle, die kontrolliere ich dann nach. Und natürlich kommen auch einmal akute Sachen raus im Blutbild, ja, auch einmal eine Infektion, die muss man dann noch kurzfristiger nachkontrollieren.
Aber jetzt kommen wir ja zur Blutwäsche, die es ja im Lanzerhof in Kürze, entweder im Lanzerhof selbst oder im Rahmen einer angeschlossenen Praxis geben wird, wenn die behördlichen Vorgaben so bleiben, wie sie aktuell sind. Aber wir werden das jedenfalls umsetzen. Und wäre es jetzt so, dass ich dann einfach leben kann, wie ich möchte, dann mache ich die Blutwäsche und mein Blut wird super gereinigt und alle negativen Faktoren wie Alkohol, Rauchen, Fette, was immer mangelhaft ist damit beseitigt?
Das kann ich leider so nicht sagen, denn die Blutwäsche ist immer ein zusätzliches Ausgleiteverfahren, wenn ich mit meinen Maßnahmen, und die stehen immer an erster Stelle, ja, mit der Ernährungsberatung, mit der Bewegung, Schlaf, also alles, was praktisch zur Gesundung beiträgt, wenn ich da nicht weiterkomme, weil jemand Autoimmunerkrankungen zum Beispiel hat oder mit Folgen einer Infektion zu kämpfen hat, Stichwort Long-Covid beziehungsweise Umweltgifte. Also wenn ich das mit klassischen Entgiftungsmaßnahmen nicht schaffe, dann kommt eine Blutwäsche ins Spiel. Und das ist wirklich ein Punkt, der sehr häufig eintritt. Das heißt, die Patienten kommen zur Kur, machen ihr Entgiftungsprogramm, in erster Linie die Darmsanierung und fühlen sich dadurch gut, aber wir kommen nicht zu dem Punkt, wo wir sagen, es ist sehr gut. Und die Blutwäsche, die kann jetzt kranke Blutpartikel im Sinne von kranken Eiweißen rausfiltern. Aber immer nur eine gewisse Menge. Und das ist ganz individuell, was man da rausfiltern kann. Also das ist nicht so, dass ein Alkohol gefiltert wird. Da hoffe ich, dass die Leberleistung so gut ist, dass dieser abgebaut wird. Aber kranke Eiweiße, die kann zum Beispiel der Filter erkennen oder auch überschüssige Blutfette.
Auch Schwermetalle?
Auch Schwermetalle, genau.
Schwermetalle spielen ja zunehmend eine Rolle, weil in Lebensmitteln, Fischen etc. Ja. oft Schwermetalle transportiert werden. Kann man das so sagen, dass das zunimmt?
Das kann man so sagen. Also es gibt, wenn ich Schwermetallanalysen mache, dann geht es gar nicht darum, ob wir eine Belastung haben, sondern wie hoch diese ist. Und gerade beim Meeresfischkonsum kann man davon ausgehen, dass man mit einer Quecksilberbelastung zum Beispiel zu rechnen hat. Das ist jetzt die Frage der eigenen Entgiftungsleistung, ja, ob der Körper das sozusagen rausschwemmen kann oder ob er es bunkert, zum Beispiel im Fettgewebe.
Also würde man dann dazu raten, die Bachforelle aus den Gebirgsbächen dem Wolfsbarsch oder dem Lachs aus dem Meer vorzuziehen?
Ganz genau, das mache ich.
Also ja. Ist das so, weil man hört ja immer, der Meeresfisch ist besonders gesund? Kann man
das ist natürlich der Meeresfisch, der aus sehr kalten Gewässern kommt, wie es zum Beispiel beim Lachs der Fall ist. Der ist sehr reich an diesen Omega-3-Fettsäuren, die natürlich sehr stark positive Effekte auf den Körper haben, die stark antientzündlich wirken. Aber mit dem Nachteil, dass dadurch, dass die fett sind, auch diese Schwermetalle speichern.
Also das nützt dann auch nichts, wenn es ein Wildfang ist? Oder Biolachs?
Da sind dann andere Umweltstoffe weniger drinnen. Natürlich, also wenn, dann der Wildfang oder der Biolachs und auf keinen Fall der antibiotikaverseuchte Zuchtfisch.
Aber im Gebirgsbach, in Tirol oder Salzburg, genau. Dort besteht diese Gefahr nicht?
Da besteht die Gefahr nicht und da hätte man sogar die Möglichkeit, wenn man diese, sage ich jetzt, Forellen, Saiblinge länger leben lassen würde, also wenn man zum Beispiel eine 3 Jahre alte Forelle sich anschaut, dann hat die auch einen sehr hohen Fettgehalt, ist ja auch mit dem Lachs dann verwandt und ich denke, da kann man schon umdenken.
Wie funktioniert diese Blutwäsche jetzt ganz genau? Wie läuft das ab?
Die Blutwäsche ist ein sogenanntes extrakorporales Verfahren. Das heißt, die Wäsche findet außerhalb vom Körper statt, indem 2 Zugänge gelegt werden. Ja, idealerweise links und rechts an den Armen. Da gibt's praktisch eine Ausleitung vom Blut in das Gerät, wo dann ein Filtersystem ist, dass das Blut filtert und dann wieder zurück in den Körper führt.
Und wie lange dauert es und wie oft wird das wiederholt?
Das hängt auch ein bisschen vom Krankheitszustand ab. Man darf es ja nicht so offiziell in der Präventivmedizin anwenden. Aber wenn es jetzt um Umweltbelastungen geht, dann hat sich gezeigt, dass zweimal eine Blutwäsche innerhalb von 3 Tagen sich anbietet, wenn schwerere Erkrankungen da sind, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder familiäre Fettstoffwechselstörungen, dann macht man die Blutwäsche einmal, aber in Abständen von nach 3 Monaten wiederholt man das. Ansonsten macht man das dann halbjährlich oder jährlich. Das muss man wirklich sehr individuell entscheiden.
Muss man sich da vorher untersuchen lassen oder kann man einfach hingehen und das machen?
Es gibt Zentren, wo man einfach hingeht und das macht. Von dem würde ich abraten, denn die Krankheitszustände, die müssen wir ja einmal genau beurteilen. Und es ist nicht die Blutwäsche das Allheilmittel für alle Erkrankungen. Also ich möchte mir schon ein Bild davor machen, ja, ob das zum Beispiel, wenn Menschen kommen mit einer chronischen Erschöpfung, dann ist für mich mal wichtig zu erfahren, woher kommt diese Erschöpfung. Ist es jetzt wirklich im Rahmen einer zum Beispiel Viruserkrankung, ja, wenn das Mitochondrienschäden sind, das heißt, wenn die Energieproduktion in der Zelle nicht funktioniert, dann habe ich da zunächst andere Maßnahmen, ja, den Körper praktisch wieder aufzubauen, die Zelle wieder aufzubauen, bevor ich das Blut reinige.
Die Mitochondrien, die kommen ja sehr häufig in den Publikationen vor. Können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das noch ein bisschen genauer erläutern, welche Funktion die haben und wie wichtig die sind und wie man sie stärken kann und wodurch sie geschwächt werden?
Ja, die Mitochondrien, die muss man sich so vorstellen, als wieder ein eigenes Kraftwerk in der Zelle. Ja, man nennt das eine Zellorganelle. Und dort findet im sogenannten Zitratzyklus die Energieproduktion statt. Und vor allem Zellen, die, zum Beispiel die Skelettmuskulatur hat viele Mitochondrien, ja, die Herzmuskulatur, weil da viel Energie gebraucht wird. Und wir brauchen einmal einen Treibstoff, damit diese Energie überhaupt produziert werden kann. Das kann sein Zucker, Fett oder auch Eiweiß. Das wird in diesen Zitratzyklus geschleust und über einen, sehr aufwendigen biochemischen Prozess, der ganz viele sogenannte Kofaktoren braucht, zum Beispiel da wieder Vitamine, Mineralstoffe, sogenannte Coenzyme, ja, kommt dann ganz hinten als Endprodukt, das sogenannte ATP und Wasser raus.
Und gibt es da irgendeine Wunderpille, die man nimmt, um diese Mitochondrien zu stärken und dann die Energieleistung zu erhöhen und das Alter zu verringern und die Lebenszeit zu verlängern?
Ja, also diese Wunderpillen, die sind ja, ein ganz großes Thema. Und wie ich schon gesagt habe, da geht es einmal in erster Linie darum zu schauen, welche Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe vielleicht fehlen und die mal gezielt zuzuführen. Dazu gehört zum Beispiel einmal das Coenzym Q10. Ja, man kann natürlich jetzt mit sogenannten Pflanzenstoffen die Mitochondrienaktivität erhöhen. Stichwort NAD oder jetzt eigentlich noch neuer ein sogenanntes Vitamin B3-Derivat, das NMN. Ja, also das sind so zukunftsträchtige Stoffe, um hier die mitochondriale Leistung zu verbessern. Es gibt aber auch andere Anwendungen.
Aber das heißt doch, dass man zuerst eine gute Diagnose braucht, eine gute Analyse seiner Blutwerte, seiner körperlichen Verfassung und die dann auch beobachtet. Und wenn man jetzt irgendwo im Internet so Verbesserungen der Energieleistung etc. versprochen bekommt, ist es nicht zwingend ratsam, das einfach mal einzunehmen, sondern sich genau zu überlegen, mit einem Arzt zu sprechen, welche Präparate machen Sinn, welche nicht? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, es gibt bei diesen Stoffen Gott sei Dank jetzt keine bekannten Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn man sich, wenn man an die Coenzym Q10-Supplementierung denkt oder auch jetzt beim NMN hat man in den Studien jetzt keine Überdosierung in dem Sinn gesehen. Aber die Frage stellt sich immer nach der Ursache. Ich möchte ja nicht dauerhaft ein Mittel nehmen, um das einfach stabil zu halten, sondern wenn irgendwo eine Schwäche ist, dann möchte ich herausfinden, woher die rührt. Ist es zum Beispiel ein schlechter Trainingszustand des Körpers oder ein Übertraining vielleicht? Fehlen wir, wie schon angesprochen, wichtige Fettsäuren. Ja, man muss sich vorstellen, die Zellwand und auch die Wand der Mitochondrien bestehen aus einer Fettschicht. Ja, und wenn die nicht stabil ist, dann können in der Zelle die richtigen Vorgänge gar nicht stattfinden. Und das für mich sind dann diese Analysen wichtig, ja, um ein schönes Therapieprogramm zusammenzustellen.
Also die Marketingmaßnahmen für Supplements, die es ja häufig gibt und zunehmend gibt, haben keinen Schaden, auch wenn sie vielleicht nichts nützen. Und die einzige Nebenwirkung ist dann vielleicht am Geldbeutel, dass man die sinnlos Geld ausgibt. Und wie erkenne ich jetzt als Laie, was macht Sinn, was hilft nicht in diesem Dschungel von angebotenen Pillen mit großartigem Marketing? Wie finde ich heraus, welche Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen, welche mir helfen, welche mich unterstützen? Ich könnte beispielsweise mir vorstellen, im Winter Vitamin D, das würde ja wohl im Sommer keinen Sinn machen. Aber wie komme ich jetzt drauf, welche Anwendung für mich hier vorteilhaft und meine Gesundheit fördernd ist?
Ja, da lande ich schon wieder bei der Analyse. Ja, und die Analyse ist jetzt einerseits eine ausführliche Anamnese, ja, die körperliche Untersuchung und dann hinten raus eben diese diagnostischen Verfahren, die mir genau zeigen dann, wo wirklich ein Mangel vorherrscht. Das hat immer die höchste Priorität. Und dann sprechen wir von Defiziten im sogenannten präventivmedizinischen Bereich. Das kann ich dann wirklich ganz individuell zusammenstellen. Und ich denke, das ist ja dann meine Aufgabe als Präventivmedizinerin zu schauen, was fehlt und eine gute Empfehlung abzugeben. Ja. Und auch das Know-how zu haben in diesem Supplement-Dschungel, was auch in dem Supplement sonst noch drinnen ist und woher das kommt. Das müssen wir ja auch hinterfragen.
Also das heißt, beim Aufenthalt im Lanzerhof, wenn man dort eine Woche oder zwei Wochen oder wie immer verbringt, gibt es dann auch eine maßgeschneiderte Empfehlung, wie man durch die ein oder andere Ergänzung profitieren kann?
Ganz genau. Also das sehe ich zu meiner Profession sozusagen, da abhängig von den Analysen eine Empfehlung zu geben. Es gibt natürlich Basisempfehlungen, wo ich jetzt nicht große Blutuntersuchungen brauche, aber der Anspruch, sage ich, der Patienten ist schon genau zu wissen, was fehlt und vor allem in welcher Dosierung muss ich es einnehmen und wann. Und ein großes Thema ist auch immer, ja, darf ich die Supplemente zusammennehmen? Muss das unabhängig von der Mahlzeit sein? Gell? Brauche ich das überhaupt? Wie kann ich die Nahrung optimieren? Also das muss ich sehr individuell, sage ich, abschätzen. Es ist, mag nicht jeder Patient 5 Kapseln am Tag nehmen, das muss man. Ja, das ist jeder anders und da versuche ich ganz personalisiert das zu empfehlen.
Von besonderer Bedeutung ist ja der Darm.
Genau.
Und die Darmgesundheit steht ja weit im Mittelpunkt, vor allem auch im Lanzerhof. Aber ich lese und höre zunehmend, dass die Fettleber in der Gesellschaft zunimmt. Wie ist da das Verhältnis Darmgesundheit, Fettleber? Gibt es da eine Tendenz, die man erkennen kann und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um hier möglicherweise nicht reversible Krankheiten oder Indikationen zu vermeiden?
Also die Fettleber oder weiterfolgende Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die haben ja auch dann einen Ursprung und der der ist im Darm. Das heißt, die Darmgesundheit ist einmal unsere oberste Priorität. Und das muss man sich so vorstellen, dass unsere Darmflora Giftstoffe produziert. Ja, und wenn die praktisch über den Blutkreislauf aufgenommen werden, dann können die alle Zellen im Körper schädigen, diese Giftstoffe.
Also das heißt, wenn der Darm gesund ist, wenn der Darm funktioniert und keine Schwäche zeigt, dann ist es für den ganzen Körper mitentscheidend und kann auch eine Leber schützen bzw. nicht gefährden oder eine Fettleber verhindern. Kann man das so erwähnen? Oder ist dann einfach auch die Kombination mit Alkoholkonsum und sonstigen Ernährungsgewohnheiten entscheidend?
Genau, aber bei die Fettleber, da muss man sich vor allem den Fett- und Zuckerstoffwechsel anschauen. Das heißt, auch da wieder, was über dem Darm aufgenommen wird, ob das jetzt der Alkohol ist oder die fettreiche Mahlzeit, gell, bevor die Stoffwechselprodukte in die Leber gelangen, da landen sie zuerst einmal im Darm.
Auch der Alkohol?
Auch der Alkohol.
Also wenn jemand ein Glas Wein trinkt, dann marschiert dieses nicht gleich zur Leber, sondern passiert auch den Darm?
Passiert natürlich zuerst den Darm, verursacht da den ersten Tsunami. Ja, und in der Leber hemmt der Alkohol dann einfach den Zuckerstoffwechsel. Und dadurch wird es ganz leinhaft dann in der Leber gebunkert. Und die erste Verschlechterung ist dann eben die Leberverfettung.
Also Stoffwechsel, ganz zentrales Thema. Und da gibt es ja auch einen Modebegriff, nenne ich es jetzt einmal, wo wir dich gerne fragen möchten, ob du den näher erklären kannst, nämlich das Biohacking.
Also beim Biohacking, da geht es eigentlich darum, den eigenen Körper zu verstehen, ja, gesund zu halten und zu erhalten. Und um den Körper zu verstehen, gibt es verschiedene, Tools neben den, jetzt zum Beispiel Blutanalysen, auch dieses Messen von zum Beispiel über einen Sensor den Blutzucker oder über einen Ring die Herzratenvariabilität, den Schlaf. Also über Messungen von Stoffwechselparametern schaut man dann, wo man steht und wie man darauf eingreifen kann.
Ja, aber diese Geräte sind ja nicht günstig und diese Sensoren, die kosten ja so 70, 80, 90 Euro. Die haben eine Haltbarkeit von 14 Tagen. Wie sinnvoll ist es, dass man jetzt seinen Stoffwechsel über längere Zeit beobachtet oder reicht hier eine kurze Zeit? Wie wären deine Empfehlungen dazu?
Ich mache das immer ganz, ganz individuell. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel das Vorsorgelabor hat und die Anamnese und sieht, in welche Richtung die Problematik geht, dann fange ich natürlich einmal da an, wo der Hut brennt. Wenn ich einen Menschen habe, der vielleicht nur 4 Stunden Schlaf in der Nacht hat, dann werde ich eher ein Tracking empfehlen, um einmal den Schlaf zu analysieren, um einmal die Schlafhygiene zu besprechen, bevor ich jetzt gleich an einen Blutzuckersensor denke. Ja, wenn das Thema ein metabolisches ist, zum Beispiel Richtung Fettleber, dann wird es natürlich spannend, was macht mein Blutzuckerstoffwechsel auch. Ja, also bevor man jetzt, jeden Messwert im Körper sich genau anschaut und dann wieder davor Gefahr läuft, dass es zu einem, Perfektionismus kommt, der dann auch wieder einen gewissen Stress macht, ja, schaut man mal, dass man gezielte Maßnahmen findet und dass man den Patienten dort abholt, wo er steht.
Aber sollte jeder in Zukunft einen Sensor im Oberarm tragen, um seinen Fettwechselzyklus zu analysieren, weil also ein Ring, nicht den Blutdruck, sondern den Puls misst und die Schlaf-Herz-Variabilität misst, aber andere Stoffe wie im Zucker, Ketogene, Ketose, wann ist man in der Ketose, also wann ist man in der Fettverbrennung, das alles wird ja versprochen, über den Sensor zu messen. Ist das jetzt sinnvoll oder sollte es nur eine Zeit sein oder wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, das ist natürlich einmal eine Typsache, ja, zu sagen, jeder braucht so einen Sensor, das wird nicht funktionieren. Aber die Menschen, die das verstehen wollen, die sich optimieren möchten, ja, da brauche ich für die Beratung gewisse Anhaltspunkte. Ja, man kann natürlich pauschale Empfehlungen geben, ja, Richtung ketogene Ernährung, Low Carb, in was für ein Intervall man das macht. Aber um die genauen Fragen zu beantworten, muss ich schon wissen, was passiert in dem Körper.
Also das Biohacking ist praktisch die Prüfung der einzelnen Stoffwechselreaktionen im Körper durch verschiedene Tools, die ja immer kleiner und umfangreicher werden, vom Ring über den Sensor, verbunden mit Apps. Ist das der Begriff Biohacking?
Das ist ein Teil, ja. Das Biohacking bezieht sich jetzt wirklich einmal auf das Verstehen des Körpers und da geht es um ein körperliches, geistiges, seelisches Wohlbefinden, ja, um Gesundheit. Und Biohacking muss man sich vorstellen, wie lebe ich besser, ja, und da hat jeder einen anderen Zugang dazu, ja. Der eine misst sich und optimiert sich und der andere fängt vielleicht an, einmal seine Tagesroutine zu verbessern. Und da brauche ich nicht immer, sage ich, Messwerte dazu und bin schon im Biohacking drinnen, ja. Also Routine, zum Tagesroutine, Schlafhygiene, Ernährung umstellen, ja, den Sport, also das gehört alles schon zum Biohacking. Und sage, diese Bewegung ist sehr groß und ich glaube, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter.
Wo wird denn das in Zukunft hingehen? Wo siehst du die Medizin in den nächsten 10 Jahren?
Ja, ich wünsche mir, dass sich die Medizin weiter in oder mehr in Richtung personalisierte Medizin entwickelt, dass es auf den Einzelnen zugeschnitten wird, indem man die vielleicht auch Richtung Genetik denkt, jeder Mensch hat ein eigenes Entgiftungssystem, andere Stoffwechselprobleme und dass man da wirklich allumfassend drauf eingehen kann.
Und ich weiß, das Wichtigste in deinem Leben ist die Familie, dein Sohn, dein Mann. Aber wenn du so am Abend dir die Zukunft überlegst, schlafen gehst, wovon träumst du dann?
Das wird jetzt überraschen, ja, in dem Longevity-Podcast, da geht's mir geht's gar nicht darum, sage ich, wie lebe ich länger, sondern wie fühle ich mein Leben besser, ja.
Katharina, vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und die hast du mit sehr viel interessanten Erkenntnissen gefüllt und ich hoffe, dass deine Wünsche und deine Träume alle in Erfüllung gehen möchten.
Danke.